Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
Er war ein typischer Oberpfälzer. Stur, er hat sich überall eingemischt. Er war ehrlich, tapfer, treu.
Ja, ist eine sehr interessante Figur. Das, was man heute vielleicht als populistisch beschreiben würde. Eine Figur, die sehr direkt war, die, glaube ich, auch diese Verbindung gut hingekriegt hat, einerseits selber Arbeiter zu sein und dann politisch Arbeiterschaft zu vertreten.
Gefallen von Madrid für die Sache der Freiheit. Dezember 1936.
Insofern bezeichne ich ihn auch als Opfer des Faschismus, auch wenn er 1936 in Spanien gestorben ist.
Hans-Beimler-Wettbewerb, das war so ein vormilitärischer Wettbewerb, den natürlich alle wie die Pest gehasst haben, wo man so Sturmbahnen entlanglaufen musste, Handgranaten werfen musste und so. In der 11. Klasse der EOS, also das, was heute Gymnasium ist, da gab es eben diese militärischen Wettkämpfe und die hießen Hans-Beimler-Wettkampf und da gab es die Hans-Beimler-Medaille.
Hans-Beimler-Kamerad, ein Oberpfälzer-Kommunist, kämpft gegen die Nazis. Ein bayerisches Feuilleton von Markus Meyer.
Irgendwann hat mir mein Vater erzählt, dass ich mit Hans Beimler verwandt bin. Interessanter Typ, meinte er. Hä? Von Hans Beimler hatte ich noch nie gehört. In meiner Familie war nie die Rede gewesen von Hans Beimler. Kein Sterbenswort fiel über den entfernten Verwandten, der in der Weimarer Republik einer der bekanntesten Kommunisten Bayerns war. Stadtrat in Augsburg, Landtags- und Reichstagsabgeordneter. Hans Beimler, das rote Schaf der Familie? Niemand nahm seinen Namen in den Mund. Ohne den Hinweis wüsste ich nichts von ihm. Schau mal nach, wer das war, lächelte mein Vater. Der wird dir gefallen. Warum ich seine Geschichte hier erzählen will? Weil Hans Beimler nicht nur in meiner Familie tabu war, sondern auch in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin. Während der 60er, 70er und 80er Jahre wurde kaum ein Wort über ihn verloren. Die Geschichte seines Lebens aber stellt eine enorme Bereicherung dar. Nicht etwa, weil ich verwandt bin mit ihm, sondern weil sein Leben vom Kampf gegen den Faschismus gekennzeichnet war und auch, weil es eine Geschichte ist, in die der Kalte Krieg hineinspielt.
Vor Madrid auf Barrikaden, in der Stunde der Gefahr, mit den Interkampfbrigaden, sein Herz voll Hass geladen, stand Hans der Kommissar, stand Hans der Kommissar.
Ernst Busch, politischer Jahrhundertsänger, Schauspieler und Ikone der Arbeiterbewegung, singt Hans Beimler Kamerad. Ein Lied über den Weggefährten, mit dem Busch bei den internationalen Brigaden am Spanischen Bürgerkrieg teilgenommen hat. Kommunisten im Kampf gegen die Nationalisten. Das Lied beschreibt Hans Beimler als Opfer des deutschen Faschismus. Aber ist das so? War er tatsächlich ein Verfolgter der Nazis?
Eine Kugel kam geflogen aus der Heimat für ihn her. Der Schuss war gut erwogen, der Lauf war gut gezogen, ein deutsches Schießgewehr, ein deutsches Schießgewehr. Gefallen von Madrid für die Sache der Freiheit, Dezember 1936.
In der DDR wurde Hans Beimler, der 1933 aus dem Konzentrationslager Dachau entkommen konnte, zum Helden erklärt und zur Vorzeigefigur gemacht. so wie es in der Bundesrepublik im Fernsehen der 70er Jahre populäre Vierteiler in Farbe zu sehen gab, den Seewolf beispielsweise. So wurde vom DDR-Fernsehen 1969 ein vierteiliger Schwarz-Weiß-Film ausgestrahlt über das abenteuerliche Leben des bayerischen Kommunisten.
In der DDR gab es unzählige Brigaden, Kasernen, volkseigene Betriebe, Straßen, Schulen und Freizeiteinrichtungen, die den Namen Hans Beimlers trugen. Auch eine Briefmarke ihm zu Ehren war im Umlauf. Dieser Personenkult hat dazu geführt, dass der bayerische KPD-Funktionär und das, wofür er stand, in Westdeutschland und im Strauß-Bayern während des Kalten Krieges totgeschwiegen wurde. Aber wie steht es heute um das Vermächtnis dieses linken Politikers und Arbeiterführers? Wo finden sich Spuren dieses mutigen Antifaschisten? Waldthurn in der Oberpfalz. Eine beschauliche Marktgemeinde bei Fohnstrauß. Rund 1000 Menschen haben um 1900 hier gelebt. Hans Beimler ist hier aufgewachsen. Seine Mutter Rosina, genannt Rosi, eine Hausangestellte, hatte den Jungen am 2. Juli 1895 in München-Haidhausen zur Welt gebracht. Unehelich. Rosi hatte den Neugeborenen kurz nach der Geburt in einer Kiste zu ihren Eltern gebracht. Hier lebte er die längste Zeit am Stück.
Die Häuser um den Marktplatz in Waldthurn wirken wie hingeduckt. Zwei Stockwerke nur, darüber ein Dachgeschoss. Niedrig sehen sie aus, verschlossen, trutzig. Tritt man durch den Torbogen am westlichen Ende des Marktplatzes, wo das ehemalige Gebäude der Familie Beimler steht, findet sich eine bebaute Hügellandschaft abseits der Hauptstraße. Ordentlich herausgeputzt sind hier die Häuser, die Vorgärten gepflegt, Blumenbeete mit Schmuckutensilien aus dem Baumarkt. Eine Hollywood-Schaukel, leicht zerrupft unter einem Vordach. Gartenstühle, ein Trampolin, Turnschuhe, Gummistiefel und Sandalen. Grillgerätschaften. Hier will man es schön haben. Hier ist er vor 130 Jahren aufgewachsen, denke ich, während ich durch Waldthurn gehe. Wahrscheinlich hat er sich hier versteckt als kleiner Bub beim Räuber- und Gendarmspielen.
Die Besitzer des Hauses, in dem Hans Beimler aufgewachsen ist, waren gegen eine Gedenktafel an ihrem Gebäude. Seit 2016 wird dennoch in Waldthurn an den berühmten, aber fast vergessenen Sohn der Marktgemeinde erinnert. Angeregt haben die steinerne Erinnerungstafel drei umtriebige Herrschaften.
Also wir drei haben das praktisch ja, damals auf die Beine gestellt.
Wir sind das Zentralkomitee.
Lothar Höher, Bezirkstagsvizepräsident, und Josef Beimler, Bürgermeister von Waldthurn, beide CSU, sowie Lokalhistoriker Georg Schmidt-Bauer. Die drei haben sich eingesetzt für die Hans-Beimler-Gedenktafel. Bürgermeister Beimler übrigens ist nicht verwandt mit der Familie von Hans Beimler. Ich treffe die drei Initiatoren im neuen Rathaus von Waldthurn. 2016 wurde im Inneren des Gebäudes eine Steintafel angebracht. Zu sehen ist das Konterfei des bekannten Waldthurners im Spanischen Bürgerkrieg. Sehen kann man diese Tafel nur zu den Öffnungszeiten des Rathauses.
Er war bekannt in Waldthurn, dem Namen nach. Ja. Und zwar vor allem, wie er nach Waldthurn gekommen ist. Er ist ja in München geboren. Die Mutter, die Rosina, die hat also furchtbar Angst gehabt mit ihrem uneheligen Buben da. Der Vater hat sie verflüchtigt, das war ein Landarbeiter. Sie hat ihren Sohn angeblich in einer Holzkiste zum Bahnhof nach Waldthurn gebracht und dort ihrem Bruder übergeben, und sie ist dann wieder nach München zurück. Und drum, die Älteren haben alle vom Kistenbell gesprochen, also vom Kistenbuben. Gell? Und das war ein Begriff.
Erinnert Heimatpfleger Georg Schmidt-Bauer, ein pensionierter Lehrer.
Es war mit Sicherheit kein Zuckerschlecken, damals als uneheliches Kind auf dem Land aufzuwachsen. Man wird es ihm oft aufs Butterbrot geschmiert haben, dieses Kistenbabel. Da wirkt es fast wie eine typische Kompensation, dass der kleine Hans in Kinderbanden gerne die Rolle des Anführers übernommen hat.
Ältere haben ihn ja noch gekannt und die haben gesagt, also er war damals schon als Kind, wenn sie dann gespielt haben oder gerauft haben, oder der Beimler war immer der Anführer. Das war der, der da vorne gestanden ist.
Lothar Höher ist CSU-Politiker, ein Konservativer, und trotzdem hat er sich stark gemacht für eine Gedenktafel, die an den glühenden Kommunisten erinnert. Kein Widerspruch, findet Lothar Höher. Er stand als junger Mann politisch links und bezeichnet sich deswegen als Alt-68er.
Also in der CSU habe ich keine Schwierigkeiten gehabt. Ich habe das denen erklärt, weil wir verehren ja den Bertolt Brecht auch, das war auch ein Kommunist. Müssen wir den auch aus dem Gedächtnis streichen. Er war eine Persönlichkeit der deutschen Geschichte und auch der europäischen Geschichte. Er war ein typischer Oberpfälzer, stur. Er hat sich überall eingemischt. Er war ehrlich, tapfer, treu. Das, was man uns eigentlich immer so als Attribute gibt, die Oberpfälzer. Aber sie waren halt keine Kommunikationsweltmeister. Aber es sind ganz ehrliche, fleißige Menschen. Kein Schnickschnack, klare Worte.
Im Jahr 1911, mit 16, zieht es den Jungspund Beimler hinaus aus seiner Heimatgemeinde. Als Schlosserlehrling geht er auf die Walz. Sein Großvater, der Beimel-Schlosser, wie er im Ort genannt wird, hat ihn angelernt. In München findet der junge Mann Arbeit. Aufstrebende Maschinenbaubetriebe wie Krauss-Maffei brauchen kundige Arbeitskräfte.
In Waldthurn ist man zumindest stolz auf den bekanntesten Oberpfälzer des 20. Jahrhunderts, wie man Hans Beimler hier nennt. Aber so richtig angekommen scheint er auch in seinem Heimatort nicht zu sein. Ob er als unternehmungslustiger junger Mann regelmäßig die Großeltern in der Oberpfalz besucht hat, ist unbekannt. Bekannt ist, dass Hans Beimler die Adresse seiner Mutter in München ausfindig macht. Voller Stolz will er ihr sein Gesellenstück zeigen. Er klingelt an einem vornehmen Haus. Als seine Mutter öffnet, kommt gerade ein Offizier die Treppe hinauf, im Begriff, die Wohnung zu betreten. Die Mutter, Bedienstete des Mannes, verleugnet daraufhin ihren Sohn. Hans Beimler macht diese Zurückweisung klar, dass es nicht viel zu holen gibt in seiner Familie, was Wertschätzung, Liebe und Anerkennung angeht und dass materielle Verhältnisse Gefühle korrumpieren können.
Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, ist Beimler 19 Jahre alt. Da arbeitet er gerade in einer Hamburger Werft und wird deshalb zur Kaiserlichen Marine eingezogen, den Seestreitkräften des Deutschen Kaiserreichs. Als Maat dient er zunächst auf einem Linienschiff, dann auf einem Minensuchboot. Als im Februar 1917 die russische Revolution die Zarenfamilie vom Thron fegt, wird dieses Geschehen von den jungen Marinesoldaten aufmerksam verfolgt. 1918 wagen Matrosen der Kriegsflotte in Kiel einen Aufstand. Beimler, der in Cuxhaven stationiert ist, schließt sich an und wird Mitglied eines Arbeiter- und Soldatenrats. Der Aufstand breitet sich aus, bis zur Abdankung Wilhelms. Das Kaiserreich passé.
Beim Matrosenaufstand geht es um Leben oder Tod. Die Admiralität will die Flotte, die der englischen Navy weit unterlegen ist, zu einem letzten Gefecht auslaufen lassen. Ein Himmelfahrtskommando. Dieses Opfer wollen die jungen Seeleute nicht bringen. Deshalb meutern sie.
Sie haben das System gestürzt. Und diese Erfahrung, es kann gelingen, ist, glaube ich, unglaublich prägend zu sagen, ich mache immer weiter, egal wie viele Niederlagen sind. Ich habe ja schon erlebt, es kann gelingen.
Der Drehbuchautor Jan Peter aus Leipzig hat sich intensiv mit dem Ersten Weltkrieg und den Folgen befasst. In der TV-Serie Krieg der Träume, einem Doku-Drama, zeigt er, welche Lebenswege sich aus der Katastrophe dieses Weltkriegs ergeben. Einer der Protagonisten ist Hans Beimler.
Hans Beimler wird durch den Matrosenaufstand politisiert, wie das in der Soziologie heißt. Er wird zu jemandem, der sich bewusst ist, dass er in einem Netz von Notwendigkeiten und Abhängigkeiten lebt, von Freiheiten und Bedürfnissen. Er weiß aber, dass er diese Strukturen durch Handeln, durch Wählen und Solidarität beeinflussen kann. Spätestens jetzt ist aus dem Schlosser ein selbstbewusster Arbeiter geworden, der entschieden seine Rechte vertritt. Zum Jahreswechsel 1918-19 reist Beimler nach Berlin, um dort mit anderen die KPD zu gründen, die Kommunistische Partei Deutschlands. Anschließend kehrt er nach München zurück, wo es seit dem Ende des Kaiserreichs ebenfalls heftig gärt und brodelt.
Hans Beimler aber saß mit seinem harten Schlossergesicht unter uns. So saßen wir auf den harten Stühlen des Parteibüros in einem elenden Hinterhaus in der Ringseisstraße in München und sprachen mit ruhigen, betont leidenschaftslosen Stimmen zueinander.
Ein Arbeiter, der sich selbst einen Reim macht auf den Lauf der Geschichte. So hat der Münchner Schriftsteller Alfred Andersch den Genossen Hans Beimler erlebt. Andersch, der sich als Teenager für den Kommunismus interessiert, ist Beimler in den 1920er Jahren mehrfach begegnet, wie er in seiner Autobiografie »Kirschen der Freiheit« schreibt.
Die kleine Partei in der bayerischen Diaspora, fern von den Kämpfen der Berliner Zentrale, war in sehr reiner Form eine Partei Lenins geblieben. So begegnete ich mit 17 Jahren den Arbeitern. Und die Geistesmacht, die sie ausstrahlten, lässt mich blitzartig an die abgewetzte Lederjoppe Hans Beimlers denken, wenn ich heutzutage einen Kaufmann in zweireihigem Anzug und mit einem Teiggesicht, das, was er Gedanken nennt, träge zwischen seinen Zähnen zerkauen sehe.
In Bayern überstürzen sich die Ereignisse. Im April 1919 wird in München eine Räterepublik ausgerufen. Vorbilder für die Münchner Räterepublik sind die Sowjets, die russischen Soldaten und Arbeiterräte. Vor solchen Verhältnissen, vor Chaos, Enteignung und Revolutionswirren hat man in bürgerlichen Kreisen Angst. In Berlin stattet die SPD-Regierung deshalb sogenannte Freikorps mit Waffen aus. Die Weißgardisten machen der weiß-blauen Räterepublik in kurzer Zeit den Garaus. Drehbuchautor Jan Peter aus Leipzig.
Es werden dann bewaffnete Streifen gebildet. Wesentlich radikalere Kräfte innerhalb dieser lokalen Revolution übernehmen die Macht, zu denen auch Hans Beimler gehört. Und dann kommt es natürlich auch zu Repressalien, zu Geiselnahmen, Erschießungen von Rechtsgerichteten oder Reichen, nieder mit den Reichen. Und das wird dann alles in allem außerordentlich blutig durch ein teuflisches Bündnis. Also diese rechtsextremen Milizen, die da wirklich ein Blutbad in München anrichten, in München einmarschieren und das niederschlagen. In diesem Moment wird München statt einer Linken eine massiv rechte und konservative und reaktionäre Sitz der rechtsextremen Bewegung, die Stadt der Bewegung.
1921, da ist die Räterepublik schon Geschichte, die Weimarer Republik konsolidiert sich allmählich, wird Hans Beimler verhaftet. Er habe versucht, heißt es, durch ein Sprengstoffattentat das Vorrücken von Weißgardisten zu behindern. Dafür sitzt er ab Juni 1921 eine zweijährige Haftstrafe im Gefängnis Niederschönenfeld bei Donauwörth ab.
Die JVA Niederschönenfeld. Ein mächtiger Gebäudekomplex. Ein ehemaliges Kloster mit hoher Mauer. Es ist oft neblig hier, wissen Insassen, und unangenehm kalt. Bayerisch-Sibirien nennt ein Gefangener dieses Schwemmland zwischen Donau und Lech. In der Weimarer Republik wird Niederschönenfeld als Gefängnis für knapp 200 linksgerichtete Wortführer und Funktionäre genutzt. Einer von ihnen ist Hans Beimler.
Weitere Gefangene sind der Schriftsteller und Anarchist Erich Mühsam, Ernst Toller, der expressionistische Dramatiker und Autor, sowie andere namhafte Wortführer der damaligen Linken, die wegen Hochverrats einsitzen. Rechtsextreme Strafgefangene, wie etwa nach seinem missglückten Putsch 1923 Adolf Hitler, kommen nach Landsberg, in den sonnigen Lechrhein, was von den weiter nördlich einsitzenden Linken neidvoll moniert wird. Immerhin, die Gefangenen in Niederschönenfeld leben nicht unter üblichen Haftbedingungen. Sie sind Festungshäftlinge. Dies ist eine besondere, eine privilegierte, eine ehrenhafte Form der Gefängnisstrafe. Wer mit dieser Form des Freiheitsentzugs bestraft wird, darf politische Ämter behalten. Er muss nicht wie andere Strafgefangene arbeiten und hat tagsüber lange Aufschluss, kann also Zellennachbarn besuchen. Er darf 6 Stunden pro Woche Besuch empfangen und sich im Freien bewegen. Die Bevölkerung soll vor dem schädlichen Einfluss von Leuten, die in Festungshaft sitzen, bewahrt werden. Deshalb wird diese Form der Gefängnisstrafe oft auch bei Duellanten angewendet. Und bei politischen Gefangenen.
Obwohl die Festungsgefangenen in Niederschönenfeld alle links stehen, sind sie sich nicht grün.
Die einen waren offensichtlich nicht radikal genug und die anderen waren schon wieder opportunistisch und wollten sich wohl gut führen und die Haft irgendwo hinter sich bringen.
Marc Döschel ist heute Leiter der JVA Niederschönenfeld.
Also es ist bekannt, dass die Festungsgefangenen keine homogene Gruppe waren, sondern die sich untereinander uneinig waren und gegenseitig beschuldigt haben.
Auch in Niederschönenfeld gibt es einen Lokalhistoriker. Karl-Heinz Gerner war über 40 Jahre Vollzugsbeamter in der JVA. Zu prominenten Insassen wie Mühsam und Toller bekommt er immer wieder Anfragen. Nach Hans Beimler, sagt er, habe sich bisher niemand erkundigt.
Beim Hans Beimler weiß man zum Beispiel, dass er im ersten Stock untergebracht war. So wie es bekannt ist, hat er seine Zelle nicht oft gewechselt, im Gegensatz zu Mühsam. Mühsam hat sehr oft seine Hafträume wechseln müssen, weil Mühsam ein Störer war hier im Haus, der nur seine Leute um sich geschart hat. Also Hans Beimler ist wenig in Erscheinung getreten. Also der ist bei Gruppenbildungen nie auf Gruppenfotos irgendwo aufgenommen worden. Er ist nicht aufgefallen. Beimler war eher in der Festungshaft der Mitläufer.
Hans Beimler hat sich also herausgehalten aus dem ideologischen Hickhack, aus verbalen Scharmützeln und Schuldzuweisungen. Er hat nicht die Nähe gesucht zu den intellektuellen Wortführern der Räterepublik, sich nicht beteiligt an Debatten und Kabalen. Vermutlich hat er, obwohl er das nicht musste, im Gefängnis gearbeitet und Geld verdient, denke ich, auf der Rückfahrt. Schließlich hat er 2 Kinder und eine Ehefrau. Beimlers Schweigen, sein Bei-sich-Bleiben im Gefängnis finde ich sympathisch und schlau. Dazu passt eine Aussage von Jan Peter über die politische Linke in Deutschland.
Wichtig ist nur der Satz von einem deutschen Kommunisten aus den 1920er Jahren, wenn 2 deutsche Kommunisten in einem Raum sind, hast du 3 einander feindliche Fraktionen. Diese Spaltung der linken Bewegung war ja ein Grund für den Erfolg der Nazis. Ein ganz, ganz wichtiger Grund. Dieses erbitterte Bekämpfen einander um ideologische Feinheiten, die heute völlig unbegreiflich sind, hat ja die Nazis erst groß gemacht.
Nach der Haftentlassung kehrt Hans Beimler zurück zu seiner Familie nach München und arbeitet in verschiedenen Betrieben. Mehrfach wird er entlassen, weil er als Betriebsrat Forderungen stellt, die der Geschäftsleitung nicht genehm sind. Im Sommer 1925 wählt ihn die KPD für eine Delegation aus, die die Sowjetunion besuchen soll. Die Reise dient dazu, sich ein Bild zu machen von den Ergebnissen der Revolution. Zurück in München wollen die Delegationsmitglieder berichten. Aber die offizielle Veranstaltung im Matheserbräu wird untersagt. Hans Beimler berichtet trotzdem. In einer flammenden Rede vor dem Münchner Hauptbahnhof auf einem Bierfass stehend. Unter den Zuhörern ist eine junge Kommunistin, Zenta Dengler. Die 16-Jährige ist beeindruckt vom rhetorischen Talent des Genossen.
Hans Beimler dürfte die Wertschätzung der jungen Genossin gespürt haben, auch wenn er bereits verheiratet war. Noch in Cuxhaven hatte er seine spätere Frau Magdalena Müller kennengelernt. Sie hat in einem Lazarett gearbeitet. Die beiden haben geheiratet. Lena ist nach München gezogen. 2 Kinder hat sie zur Welt gebracht. Rosemarie 1919 und Johann, genannt Hans 1921, als Hans Beimler in Festungshaft war. Die junge Frau ist keine Kommunistin und hat sich etwas anderes vorgestellt als Unsicherheit, Armut und einen Ehepartner, der so gut wie nie da ist. Ihr Ehemann ist überzeugter Idealist, der sich leidenschaftlich und rigoros einsetzt für die Belange der kommunistischen Partei.
Die Partei als Ersatzfamilie, wenn man so will. Noch ist Beimler kein Berufspolitiker. Er arbeitet tagsüber als Maschinenschlosser in Industriebetrieben und gründet im vornehmen Münchner Stadtteil Nymphenburg einen Ortsverband der KPD, was einer Kampfansage an die bürgerlichen Kreise des Viertels gleichkommt.
Also es ist vielleicht heute kaum noch vorstellbar, aber die kommunistische Partei, die KPD, war ja die stärkste, mitgliederstärkste kommunistische Partei der Welt. Also jetzt noch von der Sowjetunion abgesehen, aber da war es ja nicht mehr freiwillig. Und sie galt eben als absolute Hoffnung auf die Weltrevolution.
Beimlers Fähigkeiten als Redner und glaubwürdiger Repräsentant der KPD machen von sich reden. Im November 1925 wird er Leiter der Gewerkschaftsabteilung der Parteibezirksleitung und verdient ein wenig Geld durch diese Anstellung.
Mitte der 1920er Jahre wohnt Hans Beimler vermutlich im ersten Stock der Döllinger Straße 4, heute Haus Nummer 30 in Nymphenburg. Eine unauffällige, ruhige Straße, die von der südlichen Auffahrtsallee abzweigt und zur vielbefahrenen Romanstraße führt. Eine kleine Leutestraße, wie es sie öfter gibt in München. Hier wohnten die Bediensteten, die Arbeiter und Handwerker, die Köchinnen und Verkäuferinnen. Die Fronten der gepflegten Häuser reihen sich aneinander. Dieses in Reih und Glied stehen unterscheidet die Gebäude dieser Straße von den prächtigen Villen des Viertels, zentriert inmitten von grünen Gartengrundstücken, umgeben von schmiedeeisernen Zäunen. In solch noblen Vierteln mit mondänen Gebäuden, hat der Schriftsteller Hermann Peter Piewit erklärt, werde man nicht krank. Hier lässt sich's standesgemäß leben. Die Döllinger Straße wirkt da eher durchschnittlich. Hier sind die Verhältnisse weniger exquisit.
Ja, hier hat er gewohnt.
Friedbert Mühldorfer kommt auf dem Rad angefahren. Der Münchner Historiker hat Beimlers Bericht über seine Zeit im Konzentrationslager Dachau herausgegeben und um eine gründlich recherchierte Biografie erweitert. Der pensionierte Geschichtslehrer hat sich zudem dafür eingesetzt, dass 2022 am Hauseingang in der Döllinger Straße ein Erinnerungszeichen angebracht wurde. Ein Metallstreifen, auf dem neben einem stark stilisierten Porträt des Geehrten steht, dass Hans Beimler hier gewohnt hat. Sowie ein paar weitere dürre Notizen, die Flucht aus dem KZ Dachau, der Todestag im Dezember 36 in Madrid.
Hier sind auch die zwei Kinder aufgewachsen und sie konnten dann in diese Wohnung ziehen, die schon wesentlich besser war als das, was vorher üblich war, was er vorher gewohnt war.
Für Friedbert Mühldorfer ist der Arbeiterführer und Kommunist Hans Beimler ein Verfolgter des Naziregimes. Er bemühe sich, sagt er, um ein möglichst vollständiges Bild der Geschichte. Arbeiterinnen und Arbeiter würden viel zu wenig berücksichtigt in der Geschichtsschreibung. Das wäre kurzzeitig anders gewesen, würde sich aber mittlerweile wieder in eine andere Richtung bewegen.
1928 kommt es zu einer Tragödie. Lena Beimler erschießt sich mit der Pistole ihres Mannes.
Das war natürlich eine große Aufregung. Die Presse ist auch darauf eingegangen und hat zum Teil etwas höhnisch vermerkt, dass also die Frau dieses bekannten Kommunisten sich das Leben genommen hat.
Die Kommunistische Partei Bayerns leitet eine Untersuchung ein. Denn es gibt Anträge, Hans Beimler aus der Partei auszuschließen.
Denn es ist bekannt geworden, dass er ein halbes Jahr vorher, vor ihrem Tod, eine Beziehung begonnen hatte mit einer Sekretärin, die damals in der Zeitung der Kommunistischen Partei gearbeitet hat. Die ist dann später auch seine Frau geworden. Die war damals noch 18 Jahre alt.
Aber die Liebschaft mit der jungen Zenta Dengler dürfte nicht der einzige Grund für Lenas Selbstmord gewesen sein.
Die Untersuchungskommission der Kommunistischen Partei hat es sehr gründlich gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass die Lena Beimler letztlich hier in Bayern an der Seite von diesem Politprofi Hans Beimler nicht glücklich werden konnte. Sie hat natürlich aufgrund ihrer Geschichte auch sich erwartet, dass hier irgendwie so ein neues, ein freiheitliches Leben beginnen könnte.
Fast 33 Jahre ist Hans Beimler alt, als seine Frau nach einer zerrütteten Ehe Selbstmord begeht. Zeit, innezuhalten, sich zu vergegenwärtigen, wie es dazu kommen konnte, sich vor sich selbst zu rechtfertigen.
Also es war für ihn auch eine Zeit wohl des Leidens, was er aber natürlich nach außen hin nicht so gezeigt hat.
In der Folge verfasst Hans Beimler einen Text, der Einblick gibt in sein Inneres, seine psychische Verfassung.
Beimler hat sich ja gerechtfertigt auch und hat beschrieben, dass er in der Zeit, also ab 26, 27, 28, selbst manchmal Gedanken hatte an Selbstmord, weil er diesen Zwiespalt zwischen Familie, sich kümmern müssen, sich kümmern sollen und der notwendigen politischen Arbeit und den armen finanziellen Verhältnissen nicht aushalten, wer konnte.
Hier wird eine andere Seite von Hans Beimler sichtbar, die nicht so recht ins Bild des harten, verschlossenen Kämpfers passen mag.
Warum ist die Figur des Widerstandskämpfers Hans Beimler weniger präsent als etwa die der Mitglieder der Weißen Rose? Wieso wissen wir mehr über Sophie Scholl und die Studenten, die an der LMU in München studierten, als über den Kommunisten Beimler? Warum finden wir Graf von Stauffenberg, der ein Attentat auf Hitler ausgeführt hat, einnehmender als Georg Elser, den Schreiner, der ebenfalls versucht hat, Hitler zu stoppen? Solche Fragen stellen sich mir mehr und mehr. Beimlers nächste Lebensstation wird für mehr Licht im Dunkel sorgen.
Die Kommunistische Partei schließt Beimler nach dem Selbstmord seiner Frau nicht aus. Im Gegenteil. Man erkennt an, dass der Genosse sich seit langem stark engagiert und das weiter tun wird. Noch im selben Jahr wird er nach Augsburg geschickt, als Leiter des dortigen Unterbezirks.
Als ich am Bahnhof Augsburg-Oberhausen aussteige und in das Viertel vor der Station gehe, bin ich total erstaunt. So ein Arbeiterquartier habe ich noch nie in Bayern gesehen. Im Ruhrpott gibt es so etwas, klar, aber nicht in dem von landschaftlichen Reizen geprägten Bilderbuch Agrarland. Oberhausen ist systematisch angelegt. Geviert folgt auf geviert. Es gibt Straßenzüge mit scheunenartigen, einstöckigen Gebäuden und Häuser mit mehreren Stockwerken. Im Viertel sind heute hauptsächlich Migrantinnen und Migranten unterwegs. Menschen, die die Arbeiter und Arbeiterinnen von früher, die vom Land kamen, abgelöst haben. Rund um Augsburg-Oberhausen gab und gibt es zahlreiche Fabriken und Manufakturen, Metall- und Textilindustrie. Transitviertel nennt der junge Historiker Fabian Linder, den ich in Oberhausen treffe, das Quartier. Neuankömmlinge und Arbeitskräfte, die die Industrie benötigt, zögen, wenn sie in die Stadt kommen, erst einmal hierher, sagt er. Denn Lebenshaltungskosten und Mieten seien gering, die Einkaufsmöglichkeiten preiswert. Wie gehen wir um mit den Menschen, die die harte Arbeit erledigen? Die dafür sorgen, dass die Räder nicht stillstehen. Die Leute, die an den Kassen sitzen, die Busse, Tram und Züge fahren, die auf Baustellen schuften oder in Fabriken, die andere versorgen und pflegen. Wie wird harte körperliche Arbeit, schwere Maloche, heute entlohnt und bezahlt? Und was hat Hans Beimler damit zu tun? Er war jemand, der solche Menschen politisch vertreten hat, der ihnen Raum und Gehör verschaffen wollte. Das war und ist schwierig, weil die Diskriminierung und die Disqualifikation sogenannter einfacher Arbeiten und der Menschen, die sie ausführen, wieder oder immer noch Mainstream ist. Damit wollte sich Hans Beimler offenbar nicht abfinden.
Anfangs fährt er täglich mit dem Zug nach Oberhausen. Als er jedoch eine Wohnung in der Mannlichstraße findet, zieht er dort mit Zenta und den Kindern ein. Nicht weit weg in der Mittelstraße wird von der Partei ein zweistöckiges Haus mit Wirtschaft und kleinem Garten gepachtet und von arbeitslosen Genossen renoviert. Das Arbeiterheim der KPD. Treffpunkt, Gaststätte, Parteibüro, Veranstaltungsraum und Freizeitheim. Eine Adresse, die viele anzieht, die mit den Ideen der KPD sympathisieren. Beimler will sich bewähren und entfacht ein wahres Feuerwerk an Aktivitäten. Er sorgt dafür, dass Betriebszeitungen wie Der Rote Zwirn über schlechte Arbeitsbedingungen schreiben. Er baut eine Schauspielgruppe auf, einen Gesangsverein und eine Schalmeinkapelle. Die Aktivitäten fruchten. Im Dezember 1929 wird Beimler Stadtrat in Augsburg.
Er ist eine sehr interessante Figur. Es gibt diese Anekdoten, wie er im Stadtrat auftritt. Das, was man heute vielleicht als populistisch beschreiben würde.
Der Augsburger Historiker Fabian Linder.
Was wir auch dann bei seiner Stadtratstätigkeit später erlebt haben. Da gibt es ja auch noch einige Anekdoten über eben sein Auftreten. Wie er dann während einer Sitzung, da ging es um einen Antrag zur Arbeitslosenhilfe und der Antrag ging nicht durch. Und er dann das Fenster im Stadtrat öffnete und den Arbeitslosen, die vorm Augsburger Rathaus versammelt waren, zurief, ja, euer Geld, das haben sie gestrichen. Und später in einer anderen Sitzung hat er ja auch nochmal dem Bürgermeister Nägel auf den Tisch gelegt mit den Worten, er solle doch gleich den Zuhörerraum zunageln, damit die Arbeiterschaft hier eh nicht mehr reinkommt und zuhören kann.
Er werde, erklärt Hans Beimler unumwunden, immer ein Proletarier sein und bleiben. Zumindest ist er ein Mann seiner Zeit. Und das bedeutet aus heutiger Sicht ein ziemlicher Macho. Darauf weist nicht nur sein Schnauzbart hin, der ähnlich gestutzt ist wie der von Adolf Hitler. Der Oberpfälzer, der im Sommer gerne Lederhose und Kniestrümpfe trägt, raucht Zigaretten der Marke Rewal, trägt Lederjacken und hat, wie viele junge Männer seiner Generation, ein Faible für Motorräder.
Wir wissen soweit, dass er in diesem Dachgeschoss oben gewohnt hat, also im dritten Stock. Da gibt es ja auch nochmal, wie Senta Beimler später in ihren biografischen Schriften erwähnt hat, eine sehr interessante Anekdote, wie sie sich über ihren Job dann ein bisschen Geld zusammengespart hat. 250 Mark, die sie in einer Keksdose hatte, um mal was für die Küche zu kaufen, so einen Küchenkasten und einen Tisch und zwei Stühle, das mal ein bisschen erneuern. Und eines Tages hörte sie dann unten ein Motorrad vorbeibrettern, genauso hier auf dieser Kreuzung, das dann laut gehupt hat. Und sie schaute raus und erblickte Beimler auf diesem Motorrad sitzen, wie er ihr zugewinkt hatte. Und ihr war dann schon sofort klar, woher das Geld für das Motorrad war.
Alles in allem läuft es in Augsburg gut für Beimler. Er hat Erfolg. Er kommt an bei der Wählerschaft und heiratet 1930 zum zweiten Mal. Senta, die eigentlich Crescenz heißt, ist 15 Jahre jünger. Ich habe sie noch kennengelernt, als ich mich für Hans Beimler zu interessieren begann. Ende der 90er Jahre. Da lebte sie schon in einem Altenheim und empfing mich in einem Aufenthaltsraum. Freundlich und offen erzählte sie von ihrem Leben und verwendete dabei Begriffe und Redewendungen, wie sie auch meine Großtante benutzt hat. Als faules Trumm habe ihr Vater sie als Kind bezeichnet, sagte sie lächelnd. Sie habe in Münchner Wirtschaften Zither spielen müssen. Das Geld, das sie verdiente, habe ihr der Vater, obwohl er sich als Kommunist verstand, vollständig abgenommen. Keine politisch korrekten Zeiten damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
1932 wird Hans Beimler in den Bayerischen Landtag gewählt und von seiner Partei zum politischen Leiter des Bezirks Südbayern ernannt. Im selben Jahr gewinnt er ein Reichstagsmandat in Berlin. Als ein halbes Jahr später, im März 1933, die Wähler erneut an die Urnen gerufen werden, wird Beimler als Reichstagsabgeordneter bestätigt. Aber im Januar wurde die Macht bereits auf Adolf Hitler übertragen. Das sogenannte Dritte Reich beginnt sich zu installieren. Politische und demokratische Rechte werden außer Kraft gesetzt. Notverordnungen erlauben die Verhaftung von Reichstagsabgeordneten.
Kaum hatten sich die Tore des Polizeipräsidiums Edtstraße hinter uns geschlossen, verbreitete sich unter den Polizisten, die uns verhaftet hatten, wie ein Lauffeuer die Nachricht von meiner Verhaftung. Den Beimler Hammer! Den Beimler Hammer!
Hans Beimler hat, wie viele Linke, das Unheil kommen sehen. Er hat in weiser Voraussicht als Versteck ein Gartenhäuschen angemietet. Offiziell wohnt er 1933 mit seiner Familie wieder in München, im Stadtteil Fasanerie. Als ihn ein Polizist vorab über die Verhaftung informiert, taucht er unter. Am 11. April aber geht Hans Beimler den Häschern ins Netz.
In wenigen Minuten waren wir von SA und SS umringt. Sie überschütteten uns, vor allem mich, mit allen möglichen Beschimpfungen. Na, Börschel, jetzt haben wir dich. Jetzt ist's aus mit der Weltrevolution und anderes mehr. Alles war sichtlich erfreut über den Fang, den sie da gemacht hatten. Ein SA-Mann sprang vom Hochparterre aus dem Fenster, um mich zu sehen und seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Nun ging's hinauf zu der im ersten Stock untergebrachten politischen Abteilung 6A.
Ein Auszug aus Mörderlager Dachau, 4 Wochen in den Händen der braunen Banditen. Den Bericht, den Hans Beimler nach der Flucht aus dem Konzentrationslager Dachau verfasst. Nüchtern beschreibt er darin Verhöre, Folterungen und blanken Terror.
Als ich die Frage, welche Funktion in der Partei, zuletzt mit Parteisekretär und Reichstagsabgeordneter beantwortete, rief einer gleich »gewesen«, worauf ich antwortete, »wenn Sie sagen »gewesen«, dann kann ich nur erklären, dass ich, wie schon zweimal, von 60.000 Münchner Arbeitern auf der Liste der Kommunistischen Partei am 5. März in den Reichstag gewählt worden bin. Wenn ich zurzeit mein Mandat nicht ausüben kann, dann ändert das nichts an der Tatsache, dass ich von 60.000 Münchner Arbeitern gewählt worden bin.« Darauf erklärte ein anderer lächelnd, »wir treiben dir deinen Reichstagsabgeordneten schon heraus.«
Was Beimler erlebt, kommt einem Blick in den Vorhof der Hölle gleich. Einem Blick in einen Abgrund voller extremer, sadistischer Gewalt.
»Und nun schlugen die braunen Kapitalsknechte so lange auf meinem Körper herum, bis ich keinen Laut mehr von mir gab. Ob es 60 oder 70 oder noch mehr Schläge mit dem Gummiknüppel waren, ich weiß es nicht, denn sie hatten mich bewusstlos geprügelt. Als ich wieder zu mir kam, kniete ich mehr, als ich stand vor dem Tisch. Der Schweiß rann mir vom Gesicht, als hätte man mir einen Kübel Wasser über den Kopf gestülpt.«
Bei Prügeln in der Edtstraße, der Zentrale der Münchner Polizei, bleibt es nicht. Hans Beimler wird ins Konzentrationslager Dachau überstellt. Hier gehen Quälereien und Folterungen weiter. Friedbert Mühldorfer, der Münchner Historiker, hat den wichtigen Text wieder zugänglich gemacht. Wer wissen will, wie furchtbar es zuging in einem KZ, wie abscheulich sich der Unrechtsstaat gezeigt hat, braucht nur dieses Buch zu lesen.
War natürlich auch für ihn eine völlige Überraschung über dieses Ausmaß von Terror. Man muss sich klar machen, die Kommunisten waren ja die meiste Zeit ihrer Existenz in der Weimarer Republik nicht legal. Sie waren gewohnt an Illegalität, sie waren gewohnt an Polizeiuntersuchungen zu Hause, an Verhaftungen. Aber das hat sich abgespielt in einem letztlich rechtsstaatlichen Rahmen mit üblich geschulter Polizei. Die Erwartung war, dass sich das so ein bisschen fortsetzen würde, wenn die Nazis an der Macht sind, dass sie sich aber eh nicht lang halten würden. Aus seinem Bericht spricht aber jetzt eine völlig neue Situation, eine völlig neue Qualität von Terror. Er sieht Opfer, er sieht Menschen, die ums Leben kommen durch die Nazis, die erschlagen werden. Und das ist für ihn insofern auch wichtig, als er die neue Qualität des Faschismus jetzt am eigenen Leib erkennt. Er merkt, dass tatsächlich der Faschismus mit ganz neuer Gewalt vorgeht, um zunächst mal seine innerpolitische Konkurrenz, seine Gegner wegzubringen und fertig zu machen.
In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1933 kann Beimler aus dem Konzentrationslager Dachau fliehen. Über den genauen Ablauf dieser Flucht spricht er nie. Er bewahrt Stillschweigen darüber. Wahrscheinlich kann er mit minimalem Werkzeug, einem Schraubenzieher und einer Zange, die ihm ein Mithäftling zusteckt, die Gitter des Barackenfensters lockern und eine Planke aus dem Fußboden lösen.
Dass es ihm geglückt ist, zu fliehen, macht natürlich den Text nochmal besonders. Es gab ja sonst kaum Möglichkeiten, aus dem Lager Dachau zu entkommen. Versuche endeten fast immer tödlich. Es war natürlich auch für die Häftlinge, die zurückgeblieben sind, die aber hörten, dass er geflohen ist, letztlich eine Genugtuung. Und war natürlich auch ein kleiner Triumph, in Anführungszeichen, über die Nazis.
Die jahrzehntelange handwerkliche Praxis kommt ihm zugute. Mit der Holzplanke gelingt es, den dreifachen Drahtverhau zu überwinden, dessen mittlerer elektrisch geladen ist. Ob er dabei Hilfe von Mithäftlingen hat, ob ihn, nachdem er die Zäune überwunden hat, jemand erwartet und nach München fährt, ist unbekannt. Hans Beimler hat selbst seiner Frau Zenta darüber nichts mitgeteilt. Offenbar war es nötig, Beteiligte zu schützen. Ins Reich der Lügen und Mythen gehört jedenfalls die Mär, wonach Beimler bei der Flucht einen Nazi getötet hat.
Ab München ist dann der Weg relativ klar. Er hat sich wenige Stunden aufgehalten bei einer Genossin in Feldmoching. Und dann wurde bereits Kontakt aufgenommen mit dem Apparat, diesem Geheimapparat der KPD. Und die haben ihm dann verschiedene Adressen gegeben. Und schließlich bekam er ein Quartier in der Nähe der Isar. Das war ein Ehepaar. Er war Mitglied der Bayerischen Landespolizei. Und sie war ja eine Sympathisantin der KPD, die aber nicht beigetreten ist, sondern die für solche Funktionen zur Verfügung stand. Und dort konnte er sich 4 Wochen lang einigermaßen erholen. Ist auch spazieren gegangen an der Isar, immer in Begleitung eines beauftragten Genossen.
Hans Beimler gelingt die Flucht aus Nazi-Deutschland. Über Prag reist er nach Moskau, wo er den Bericht über seine Erlebnisse im KZ verfasst. Der Text Mörderlager Dachau, 4 Wochen in den Händen der braunen Banditen, wird umgehend ins Russische und Englische übersetzt. Die deutsche Ausgabe wird nach Deutschland geschmuggelt.
In Beimlers Leben folgt nun eine Phase, in der er vor allem am Schreibtisch sitzt. Für einen agilen Macher wie ihn eher unbefriedigend. Beimler managt von Paris, Zürich und Prag aus die internationale Rote Hilfe. Das heißt, er hilft Flüchtlingen, unterstützt, koordiniert und kommuniziert. Mit abenteuerlichen Tricks gelingt es ihm, seine Kinder aus Nazi-Deutschland zu befreien und nach Moskau zu bringen. Seiner Ehefrau Zenta, die im Gefängnis Stadelheim in sogenannter Schutzhaft sitzt, kann er nicht helfen. Sie muss ein Jahr in einem KZ in Niedersachsen ausharren, bevor sie 1937 nach Beimlers Tod entlassen wird. Mehrfach wird sie bis Kriegsende inhaftiert, weil sie als Kommunistin grundsätzlich verdächtig ist oder sich an Widerstandsaktionen beteiligt.
Im Sommer 1936 beginnt dann das letzte Kapitel im Leben von Hans Beimler.
Vor Madrid auf Barrikaden, in der Stunde der Gefahr, mit den Hinterkampfbrigaden sein Herz voll Hass geladen, stand Hans der Kommissar, stand Hans der Kommissar.
Im Juli 1936 beginnt der Spanische Bürgerkrieg. Militärs unter Führung von General Franco und die faschistischen Phalangisten attackieren die Spanische Republik. Diese sogenannte Zweite Spanische Republik ist, ähnlich wie die Weimarer Republik, eine Demokratie, was dem künftigen Diktator nicht passt. Franco, der Nationalist, wird bei diesem Krieg massiv unterstützt von Mussolinis faschistischem Italien und deutschen Nazis. Ein erbitterter, brutaler Bürgerkrieg entbrennt. Tausende aus dem Ausland eilenden Republikanern in Spanien zu Hilfe. Unter ihnen ist Hans Beimler, der im August 1936 nach Barcelona reist. Aufgrund seines Renommees und im Auftrag der KPD vermittelt er zwischen Spaniern und Deutschen der Centuria Thälmann, einer Brigade, die aus deutschen Freiwilligen besteht.
Seine Heimat muss er lassen, weil er Freiheitskämpfer war. Auf Spaniens blutigen Straßen für das Recht der armen Klassen starb Hans der Kommissar, starb Hans der Kommissar.
Auch in Spanien tritt Beimler gewohnt hemdsärmelig auf. Bei seinen Vorgesetzten wird er deshalb nicht gerade beliebt gewesen sein, vermutet Biograf Mühldorfer. Bei seinen Untergebenen jedoch kommt diese Art an, weil sie Wirkung erzielt.
Der Beimler hat sich halt trotz dezenter seine zweite Frau immer wieder geschildert, natürlich überall eingemischt. Sicher auch, weil er gedacht hat, er weiß es sowieso besser, aber auch, weil er vom praktischen Leben her kam. Also er hat sich gekümmert, wenn die Versorgung in Spanien nicht richtig war, wenn es Ungerechtigkeiten gegeben hat durch Offiziere. Er hat sich eingemischt und natürlich war das nicht immer im Sinn der Offiziere. Also dieses Naturell, glaube ich, von ihm, dass er sich einmischt und was machen will und tätig sein will, das hat ihn Schwierigkeiten gebracht, aber gleichzeitig hat es ihn auch ausgemacht.
Psychologen würden Hans Beimler wahrscheinlich ein Autoritätsproblem attestieren. Der bayerische Politiker und KPD-Funktionär macht, was er schon in seiner Heimat getan hat, er setzt sich für seine Leute ein und gibt unaufgefordert überall seinen Senf dazu.
Beimler ist vor Ort, wenn die Centuria Thälmann im Einsatz ist. Er zeigt keine Angst, wenn bei Gefechten geschossen wird. Dieser Mut stößt auf Anerkennung bei den Soldaten. Beimler erläutert auch im offiziellen Radiosender Spaniens, bei Radio Nacional, warum er und seine Kameraden die Republik unterstützen. Ein vielbeachtetes Zeichen der Solidarität aus dem faschistischen Land Deutschland, das die Legion Condor auf die Iberische Halbinsel entsandt hat. Jene Flugstaffel, die im April 1937 die Stadt Guernica im Baskenland in Schutt und Asche bomben wird.
Eine Kugel kam geflogen aus der Heimat für ihn her. Der Schuss war widerwogen, der Lauf war gut gezogen. Ein deutsches ist er, ein deutsches ist er.
Am 1. Dezember 1936 ist Hans Beimler wieder an vorderster Front. Im Universitätsviertel von Madrid verlässt ihn die Fortune. Eine Gewehrkugel tötet ihn.
Gefallen von Madrid für die Sache der Freiheit. Dezember 1936.
Bei seinem Tod könnte sein Starrsinn eine Rolle gespielt haben, vermutet Friedbert Mühldorfer. Denn er wurde gewarnt, einen bestimmten Weg zu nutzen, der von Scharfschützen eingesehen werden konnte.
Angeblich soll er gesagt haben, seid jetzt feig dazu. Ja. Ob das stimmt, weiß man nicht. Das kann ja auch schon wieder eine Geschichte darüber sein. Aber von seiner Art her ist es verständlich. Ja, da hat die Zenta auch gesagt, sie kann sich das schon vorstellen, so wie er war, dass er da nicht allzu viel nachgedacht hat darüber.
Beimlers Leichnam wird unter großer Anteilnahme nach Barcelona überführt. Hunderttausende erweisen ihm die letzte Ehre. Beerdigt wird er auf dem Friedhof Montjuïc. Auf dem großen Hausberg von Barcelona gibt es ein Ehrenareal für Ausländer, die im Spanischen Bürgerkrieg gefallen sind.
Ein Leben wie eine Heldensaga, wie ein Abenteuerroman. Aber Mythen gibt es im 20. Jahrhundert nicht ohne Verschwörungstheorien. Er soll von stalinistischen Agenten erschossen worden sein, lautet die Theorie bei Beimler. Richtig ist, dass Stalins Geheimdienst viele Kommunisten, die sich eigensinnig verhielten, ermorden ließ. Allerdings begannen diese sogenannten Säuberungswellen erst im Dezember 1936. Sehr plausibel sind diese Vermutungen nicht. Sie lassen aber erahnen, was Beimler, hätte er den Spanischen Bürgerkrieg überlebt, mit seinem aufmüpfigen Wesen geblüht wäre in der Stalin-Ära.
Kann dir mein Wort drauf geben, Vencerá la Libertad. Und du wirst weiter leben in uns und unserem Streben. Hans Beimler, Kamerad, Hans Beimler, Kamerad.
War's das? Mit der Geschichte dieses Widerstandskämpfers aus Bayern? Natürlich nicht. 1945, als der Zweite Weltkrieg endlich vorbei ist, sind Heldenfiguren wie er in der DDR gefragt. Eben weil er tot ist und sich nicht wehren kann. Beimler wird zum Helden, zum Vordenker, zur Ikone des Sozialismus. Am Narrativ wird kräftig herummanipuliert. Dass seine erste Frau Selbstmord begangen hat, wird unter den Teppich gekehrt. Dass er unverblümt Standpunkte vertreten hat, auch wenn sie Parteioberen nicht passten, wird geflissentlich unterschlagen.
Und im Westen wird die Geschichte des Münchner Widerstandskämpfers gnadenlos totgeschwiegen. Dabei hat uns die Geschichte dieses gebürtigen Münchners viel zu sagen. Sie zeigt, was wir nicht vergessen dürfen, wenn es um Themen wie Ausgrenzung und Individualität, um Arbeiterschaft und ihren Widerstand im Nationalsozialismus geht. Ja, Hans Beimler war Arbeiter und Kommunist aus Bayern. Sein Widerstand ist aber nicht weniger wert als der der Weißen Rose oder der des Hitler-Attentäters Graf Schenk von Stauffenberg.
Hans Beimler, Kamerad. Ein Oberpfälzer Kommunist kämpft gegen die Nazis. Ein bayerisches Feuilleton von Markus Meyer. Regie Benedikt Mahler. Es sprachen Katja Bürkle und der Autor. Zitate lasen Carsten Fabian und Jerzy May. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Remix des Hans Beimler Kamerad Lieds Dagmar Petrus. Redaktion Michael Zamitzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025.